Was wäre wohl geschehen, wenn die heiligen drei Könige drei heilige Königinnen gewesen wären? Diese Frage geht immer wieder im Internet rum. Als Antwort wird dann genannt, sie hätten einfach nach dem Weg gefragt, sie wären rechtzeitig angekommen, sie hätten bei der Geburt geholfen, sie hätten den Stall sauber gemacht, sie hätten nützliche Geschenke mitgebracht und sie hätten was zu essen besorgt. Wer sich daran erinnern kann, ich glaube, genau das Gleiche habe ich vor 10 Jahren schon mal gesagt. Weiß es noch jemand? Nein? Ich habe jetzt den Teil B dazu gefunden, den zweiten Teil. Als nächstes wird dann nämlich die Frage gestellt, was diese heiligen drei Königinnen wohl nach der Abreise miteinander geredet hätten. Antwort: Habt ihr gesehen, was für Sandalen Maria zu ihrer Tunika trägt? Also das geht ja mal gar nicht. Man sagt, Josef sei arbeitslos und ihr Esel ist auch schon ziemlich am Ende. Wie halten die es eigentlich mit den Tieren im Haus aus? Echt gut, dass der Kleine nicht aussieht wie Josef. Ob ich wohl jemals meine Tupperdose zurückbekommen werde? Nicht falsch verstehen, das sind Sachen, die ich im Internet gelesen habe. Das sind nicht meine Worte. Ich würde sowas nicht sagen, ich würde mich das nicht trauen. Das sind nicht meine Worte, aber das sind die Dinge, über die die Leute so im Internet nachdenken. Keine Ahnung, wie das wirklich abgelaufen wäre, wahrscheinlich völlig anders. Aber wie gesagt, das sind die Fragen, über die sich die Menschen den Kopf zerbrechen. Und dabei gibt's von den Weisen aus dem Morgenland doch eigentlich viel Wichtigeres zu lernen. Von all den Personen, die mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht werden, sind die Sterndeuter zweifellos die am meisten Missverstandenen. Aber gleichzeitig zeigen sie Fakten, die wir aus ihrer Begegnung mit Jesus herauslesen können. Und diese Fakten, die zeigen eine Wahrheit, die eigentlich sehr klar und deutlich ist. Heute Morgen werden wir mit meiner Predigtreihe über die Weihnachtsdilemmas fortfahren, indem wir uns den Bericht über die weitgereisten Besucher aus dem Osten in Matthäus 2 ansehen. In diesem Bericht sehen wir, dass sie mit einem ähnlichen Dilemma konfrontiert waren wie wir, nämlich mit dem Dilemma des anderen Weges und mit den entsprechenden Entscheidungen. Wie wir hatten auch diese Männer Pläne für ihr Leben. Aber dann begegneten sie Jesus. Und diese Begegnung brachte sie mit einem anderen Weg in Berührung. Und dadurch wurden sie dazu gedrängt, eine Entscheidung zu treffen. Würden sie weiterhin ihren eigenen Plänen folgen oder würden sie einen anderen Weg wählen? Einen, der ihnen von Gott präsentiert wurde. Das ist eine Entscheidung, vor der wir alle immer wieder stehen. Sowohl in Bezug auf die allgemeine Richtung unseres Lebens, als auch bei den ganz alltäglichen, gewöhnlichen Entscheidungen, die wir eben Tag für Tag treffen müssen. Schauen wir also, was wir von den Weisen darüber lernen können, wie wir mit dem Dilemma des anderen Wegs umgehen können. Ich muss die Predigt aber heute Morgen ein bisschen anders angehen als sonst. Es gibt nämlich sehr viele Fehlinformationen, die wir erst aus dem Weg räumen müssen. Und deshalb werde ich mit einigen Hintergrundinformationen beginnen, bevor wir miteinander den Abschnitt lesen. Vieles von dem, was wir über die heiligen drei Könige glauben, beruht nämlich eher auf unseren Weihnachtstraditionen als auf der Bibel. Oder auch auf dem, was wir historisch wissen können. Es ist nämlich sehr unwahrscheinlich, dass es nur drei waren. Sie waren keine Könige, sie stammten wohl nicht aus Arabien. Kaspar, Melchior und Balthasar hießen sie höchstwahrscheinlich auch nicht. Kann natürlich durch Zufall treffen, aber wahrscheinlich eher nicht. Und zumindest nach meiner Einschätzung werden ihre Überreste wohl auch nicht im Kölner Dom liegen. In so gut wie jeder Krippenszene sieht man drei Könige, die das Jesuskind in der Krippe anbeten, oft direkt daneben die Hirten, während ihre Kamele vor dem Stall geparkt sind. Wie wir jedoch nachher sehen werden, lag Jesus nicht mehr in der Futterkrippe, als sie ankamen. Und die Hirten waren auch schon längst auf ihre Felder zurückgekehrt. Wenn ihr also bei euch zu Hause eine Krippe, so eine Weihnachtskrippe aufstellen wollt und die Weisen gerne mit einbeziehen möchtet, dann müsstet ihr zumindest dafür sorgen, dass sie auf der anderen Seite des Raumes stehen. Dann wäre es eher historisch korrekt. Wer also waren diese Männer? Und damit bin ich bei meinem ersten Dilemma heute. Denn ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, ganz ehrlich. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich bisher ganz unterschiedliche Bezeichnungen dafür genommen habe. In der Luther-Übersetzung werden sie Weise genannt, in anderen Übersetzungen steht Sterndeuter. Vielleicht habt ihr in eurer Bibelübersetzung auch eine Fußnote dabei, die darauf hinweist, dass es sich bei dem Begriff eigentlich um das griechische Wort Magos handelt, von dem unser Wort Magier kommt. Und dieses Wort Magos beschreibt ursprünglich eine Gruppe von Menschen in der babylonischen und der medopersischen Kultur. In der Bibel begegnet uns diese Gruppe zum ersten Mal im Buch Daniel. Als einer der babylonischen Könige, Nebukadnezar, in Daniel 2 einen Traum hatte, da rief er seine Weisen herbei. Zu diesen Weisen gehörten seine Zauberer, Beschwörer, Wahrsager, Orakelpriester, Magier und Zeichendeuter. Das sind jetzt die Übersetzungen, die ich an dieser Stelle in den deutschen Bibeln gefunden habe. Aber in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da ist das Wort, das hier verwendet wird, das Wort Magos. Also genau dasselbe Wort wie das, das Matthäus in Matthäus 2 benutzt. Nachdem Daniel den Traum von Nebukadnezar gedeutet hatte, wurde er übrigens zum Vorgesetzten dieser Magier ernannt. Und er blieb in dieser Position, auch nachdem die Meder und Perser Babylon erobert hatten. Und nach allem, was wir über Daniel so wissen, ist es zumindest möglich, dass er diese Magos, diese Magier, über seinen Gott und die Prophezeiungen über einen zukünftigen König, der kommen würde, um sein Volk zu retten, unterrichtet hat. Aber was waren sie denn jetzt? Nun, also diese Magier waren eine Kombination aus Astronomen, die die Wissenschaft der Sterne und anderer Himmelskörper studierten, und Astrologen, die den Bewegungen der Sterne mystische Kräfte zuschrieben. Gleichzeitig kann man sie auch als Priester ansehen, und sie erlangten in der medopersischen Kultur enorme Macht und Einfluss. Zwar waren sie tatsächlich keine Könige, aber ihre Position war weitaus höher als einfach nur die eines Gelehrten. Schließlich wurden sie sogar als Königsmacher angesehen, da jeder persische König zunächst von ihnen bestätigt werden musste, bevor er den Thron besteigen durfte. Sie waren also Weise, Sterndeuter und auch Priester, aber gleichzeitig werden diese Begriffe ihrem Einfluss nicht gerecht. Allerdings haben wir auch bei dem Wort Magier schnell falsche Vorstellungen. Sie waren nämlich weder Magier wie Siegfried und Roy, noch wie Dr. Strange. Und deshalb muss ich sicherheitshalber bei dem Begriff Weise bleiben. Wenn ich von Magiern reden würde, da würden wir auch wieder an was Falsches denken. Aber Weise, das waren sie auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht können wir heute etwas von ihrer Weisheit lernen. In der Region Parthien, die an der Ostgrenze des Römischen Reichs im heutigen Iran lag, da hatten diese mächtigen Weisen ihren Einfluss übrigens auch noch zur Zeit von Jesu Geburt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass sie eben aus diesem Gebiet, dem heutigen Iran, nach Jerusalem kamen. Ihre Reise von dort nach Jerusalem dürfte dabei völlig anders verlaufen sein, als das traditionelle Bild von den drei Turban tragenden Männern auf Kamelen. Als iranische Würdenträger reisten sie wahrscheinlich in einer großen Karawane und sie ritten auf Pferden, wahrscheinlich auf stolzen Perserhengsten. Und außerdem dürften sie von Dienern und Soldaten begleitet worden sein. Einfach nur, damit wir uns das richtig vorstellen können. Und jetzt lasst uns mit diesem Hintergrundwissen den Text aus Matthäus 2 lesen. Ich lese Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Und dort steht: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Obwohl König Herodes zumindest nominell als Jude aufgewachsen war und den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem beaufsichtigt hatte, war er eigentlich Edomiter und kein echter Jude. Das muss uns noch im Kopf sein. Zuvor hatte er als Statthalter in der Region Galiläa gedient und sich die Gunst der Römer erworben, indem er dort eine Rebellion niederschlug. Da er sich für Rom als nützlich erwiesen hatte, verlieh ihm der römische Senat im Jahr 40 vor Christus den Titel König von Juda. Während er an der Macht war, erwarb er sich den wohlverdienten Ruf, besonders rücksichtslos zu sein, wenn es darum ging, seine Macht zu erhalten. Er ermordete sogar mehrmals seine eigenen Familienmitglieder, also immer andere. Und so war er darauf bedacht, an der Macht zu bleiben. Und diesen brutalen König besuchten unsere Weisen. Wenn wir jetzt an das traditionelle Bild denken, müssen wir sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass drei Männer auf Kamelen bei ihrer Ankunft in Jerusalem viel Aufmerksamkeit erregt hätten. Aber eine große Reisegruppe wie die, die die mächtigen Weisen aus dem Iran begleitete, war eine ganz andere Geschichte. Das war von heute auf morgen schlagartig Gesprächsstoff Nummer 1. Die Nachricht, dass diese Königsmacher in Jerusalem angekommen waren, muss Herodes auch sehr schnell erreicht haben. Und als er erfuhr, dass sie einen neuen König ehren wollten, war es kein Wunder, dass er und die ganze Stadt beunruhigt waren. Denn alle wussten, Herodes tat alles, um an der Macht zu bleiben, inklusive Mord. Aber zunächst einmal ließ er die Weisen zu sich kommen und sich ihre Geschichte von dem Stern erzählen. Im Lauf der Jahre sind viele Theorien darüber aufgestellt worden, was genau die Weisen am Himmel gesehen haben. Einige haben vorgeschlagen, dass es eine Konjunktion von zwei oder drei Planeten oder ein Komet war. Andere haben spekuliert, dass es die gleiche Herrlichkeit Gottes war, die die Hirten sahen, als ihnen der Engel erschien. Und Tatsache ist, dass wir nicht mit Sicherheit wissen, wie Gott sie zu Jesus geführt hat. Aber, wie auch immer er es getan hat, es hat funktioniert. Diese Weisen aus dem Morgenland haben verstanden, was Gott ihnen sagen wollte, und sie sind dem Stern gefolgt und sie sind angekommen. Das ist das Wichtigste. Herodes jetzt, also der König, wusste genug über die jüdischen Schriften, um von der Geburt eines Messiaskönigs zu warten. Das hatte er mitgekriegt, das hatte er verstanden. Aber er kannte sich jetzt nicht so gut aus, dass er wusste, wo er zur Welt kommen sollte. Und deshalb berief er eine Versammlung der jüdischen Religionsführer ein. Als er sich erkundigte, wo der Christus geboren werden würde, da zitierten die religiösen Führer die Prophezeiung aus Micha. In Micha 5, Vers 1 steht, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also die jüdischen Gelehrten, die kannten das, die konnten nachlesen und die könnten es sagen. Und das ist eigentlich eines der erschütterndsten Ereignisse in der ganzen Bibel. Diese religiösen Führer, die ihr ganzes Leben lang auf den Messias gewartet hatten, erhielten die Information, dass er vielleicht gerade in der Stadt Bethlehem zur Welt gekommen war. Also gerade mal so ungefähr 10 Kilometer entfernt. Und dennoch gingen sie nicht einmal hin, um nachzugucken, ob das stimmt. Und stattdessen überließen sie das einer Gruppe heidnischer Sternegucker aus einem fremden Land. Echt traurig, oder? Herodes jedenfalls, bewaffnet mit den Informationen, die er von den religiösen Führern erhalten hatte, rief die Weisen zu einem geheimen Treffen in den Palast. Er erhielt von ihnen weitere Informationen darüber, wann der Stern erschienen war. Und dann gab er ihnen den Auftrag, das Kind zu finden und ihm Bericht zu erstatten, damit auch er das Kind anbeten könne. Ich glaube, dass die Weisen der Behauptung des Herodes, er wolle Jesus nur anbeten, ziemlich skeptisch gegenüberstanden. Und schließlich waren sie ja weise. Sie wussten sicherlich um seinen Ruf zu tun, was immer nötig ist, um seine Macht zu erhalten. Und die Tatsache, dass er darauf bestanden hatte, sich mit ihnen im Geheimen zu treffen, dürfte auch irgendwie ein bisschen ein Warnsignal gewesen sein. Aber zunächst einmal zogen sie weiter und folgten dem Stern bis zu dem Haus, in dem Maria und Josef zu finden waren. Das zeigt uns, dass das alles einige Zeit nach Jesu Geburt geschah. Denn mittlerweile wohnten sie eben in einem Haus und waren nicht mehr in einem Stall untergebracht. Außerdem verwendet Matthäus ein anderes Wort als Lukas, um Marias Kind zu beschreiben. Während das Wort, das Luther in Vers 9 und 11 mit Kindlein übersetzt, kleines Kind bedeutet, schrieb Lukas tatsächlich von einem Säugling, der in Windeln gewickelt in der Krippe lag. Da Josef, Maria und Josef unmittelbar nach diesem Ereignis nach Ägypten flohen, kann das alles auch erst nach Jesu Darbringung im Tempel gewesen sein. Wir wissen aus Lukas 2, Abvers 22, dass Maria und Josef nach der vorgeschriebenen Zeit im Tempel ein Opfer dargebracht haben. Die vorgeschriebene Zeit war 40 Tage nach Jesu Geburt. Die Weisen können also frühestens 40 Tage nach Jesu Geburt in Bethlehem angekommen sein. Und ausgehend von der Tatsache, dass Herodes später die Ermordung aller Kinder unter 2 Jahren anordnete, zeigt uns, dass das alles erst bis zu 2 Jahre nach Jesu Geburt stattfand. Und das ist jetzt ein kleines Dilemma für meine Predigtreihe. Denn eigentlich dürfte meine heutige Predigt deshalb erst in 6 Wochen oder übernächstes Jahr kommen. Aber ich glaube, da wüsste keiner mehr den Zusammenhang zu den anderen Predigten. Aber sie kamen also ungefähr frühestens 40 Tage nach Jesu Geburt, spätestens 2 Jahre nach Jesu Geburt in Bethlehem an. Als die Weisen in das Haus kamen, beteten sie Jesus an und überreichten ihm kostbare Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und hier stammt wahrscheinlich die Vorstellung, dass es sich um 3 Weise handelte. Aber der Text, der sagt das einfach nicht wirklich. Es werden nur die 3 verschiedenen Geschenke genannt. Und dabei ist es natürlich auch gut möglich, dass mehrere Leute dasselbe Geschenk gebracht haben oder dass einer mehrere verschiedene Geschenke dabei hatte. Die Kerzen in unserem Räuchermännchen zu Hause, die durften auch nach Weihrauch und Myrrhe gleichzeitig. Vielleicht hatte einer so ein Weihrauch-Myrrhe-Kerzen-Ding mit. Aber ist ja auch egal. Nachdem sie Jesus angebetet hatten, wurden die Weisen im Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Und hier erlebten sie jetzt das eigentliche Dilemma. Sollten sie ihrem ursprünglichen Plan folgen und zu Herodes zurückkehren, um ihm Bericht zu erstatten? Oder sollten sie Gottes Weg nehmen, der ihnen im Traum gezeigt wurde? Am Ende von Vers 12 sehen wir, wie sie sich entschieden haben. Sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Oberflächlich betrachtet hört sich das so an, als hätten sie einfach einen anderen Weg nach Hause gewählt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthäus hier noch was anderes im Sinn hatte. Denn es stimmt zwar, dass die Weisen einen anderen Weg zurück in die Heimat genommen haben. Sie sind ja schließlich nicht mehr bei Herodes vorbeigekommen. Aber es wird auch so gewesen sein, dass sie die Begegnung mit Jesus veranlasste, einen anderen Weg für ihr Leben einzuschlagen. Gottes Weg eben. Ihr Dilemma des anderen Weges lösten die Weisen, indem sie eine klare Entscheidung getroffen haben. Eine Entscheidung für den Weg Gottes. Und indem wir den biblischen Bericht davon untersuchen, können wir herausfinden, wie auch wir unser Dilemma des anderen Wegs lösen und uns für den Weg Gottes entscheiden können. Und die erste Entscheidung, die wir dabei treffen müssen, ist: Studiere die Schriften. Ich finde es erstaunlich, dass diese Männer die lange und beschwerliche Reise von ihrer Heimat bis nach Bethlehem auf sich genommen haben, um dort jemanden anzubeten, den sie König der Juden nannten. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie selbst Juden waren. Ganz im Gegenteil. Aber sie kamen den weiten Weg, um jemanden anzubeten, der König der Juden genannt wurde. Sie wussten offensichtlich genug über die jüdischen Schriften, um zu wissen, dass ein jüdischer König geboren wurde oder geboren würde, der sein Volk retten würde. Wie bereits erwähnt, ist es tatsächlich möglich, dass ihre Vertrautheit mit diesem Thema letztlich auf Daniel zurückzuführen ist. Vielleicht hatte er die Weisen seiner Zeit Wahrheiten gelehrt, die dann von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Oder vielleicht hatte er ihnen auch nur das von ihm verfasste Buch zum Studium hinterlassen. Oder sie hatten irgendwie sich anderweitig informiert, keine Ahnung. Jedenfalls hatte sie irgendetwas so überzeugt, dass sie die lange und beschwerliche Reise auf sich nahmen. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur daran lag, dass sie einen Stern gesehen haben, sondern sie wussten, womit sie den Stern in Verbindung bringen sollen. Heute ist es für uns natürlich viel einfacher, etwas über Gottes Weg zu erfahren. Wir haben nicht nur das Neue Testament, das zu der Zeit damals ja noch gar nicht geschrieben war. Wir haben auch den Vorteil, dass wir alle unsere eigene Kopie der Bibel haben können oder mehrere oder im Internet gucken können oder was auch immer. Allerdings sollten wir natürlich auch darin lesen, denn ansonsten wissen wir am Ende doch noch weniger als die Weisen aus dem Morgenland. Aber wenn du Gottes Weg und seinen Plan für dein Leben herausfinden möchtest, dann schlag deine Bibel auf und lies darin. Idealerweise gemeinsam mit anderen Christen, im Gottesdienst, Bibelstunde oder Hauskreis, entscheide dich dazu, die Bibel zu studieren und Gottes Weg zu finden. Die nächste Entscheidung lautet: Kalkuliere die Kosten und entscheide dich, sie zu zahlen. Das ist jetzt einfach was ganz Ehrliches. Man muss die Kosten kalkulieren. Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, was es die Weisen gekostet hat, nach Bethlehem zu reisen. Ich weiß es nicht, weil es eben eine völlig andere Zeit war. Jedenfalls war es nicht so, dass sie einfach in ein Flugzeug gestiegen, nach Jerusalem geflogen und dann mit einem Taxi nach Bethlehem gefahren sind. Allein die Beschaffung der Vorräte, die eine Karawane für die lange Reise benötigte, war garantiert teuer. Und dazu kommen noch die zeitlichen Kosten. Die Hin- und Rückreise wird mehrere Monate gedauert haben. Einige Kommentatoren schätzen sogar, dass sie ein ganzes Jahr lang unterwegs waren. Mit diesen vagen Angaben bin ich natürlich jetzt nicht so ganz zufrieden. Also habe ich einfach mal auf Google Maps geguckt, wie lang die Reise von Teheran über Jerusalem nach Bethlehem heutzutage dauert. Zu Fuß. Einen Fahrradweg gibt es auf der Strecke leider nicht, obwohl der Vergleich zwischen einem Fahrrad und einem Perserhengst wahrscheinlich passender wäre. Aber vielleicht war auch nicht jeder einzelne der Diener in dieser Karawane mit dem Pferd unterwegs. Also kann man, glaube ich, wirklich mit einem Fußweg rechnen, Spaziergang, ne? Also zunächst einmal sehen wir, dass die Strecke wohl 1965 Kilometer lang ist. Wir haben ja so viele Fahrradfahrer, ne? Also zum Vergleich, wie lange würdet ihr dafür brauchen? Wisst ihr nicht, ne? Also 1965 Kilometer. Zu Fuß sind das wohl 399 Stunden, also wenn man keine Pause macht. Bei einem durchschnittlichen 8-Stunden-Reisetag würde es also 50 Tage dauern, um aus dem Iran nach Bethlehem zu laufen. Eine Strecke, ne? Ohne Pause. Nein, doch, ein 8-Stunden-Tag. Also wenn du 8 Stunden ohne Pause durchlaufen könntest. Ich weiß nicht, ich würde es nicht schaffen. Also wie gesagt, eine Strecke. Plus dann noch der Rückweg, bei dem sie wohl auch noch einen Umweg gemacht haben. Also sie werden wirklich lange unterwegs gewesen sein. So viel kann man, glaube ich, sagen. 3 Monate, 4 Monate Minimum, würde ich jetzt mal sagen. Aber wahrscheinlich eher mehr. Aber der Besuch bei Jesus hatte für die Weisen eine so hohe Priorität, dass sie bereit dazu waren, die Kosten dafür auf sich zu nehmen. Sowohl in Bezug auf die finanziellen Mittel, als auch auf die Zeit. Und Zeit ist ja Geld. Also heute, ob damals auch, weiß ich nicht. Es ist immer noch mit Kosten verbunden, wenn wir den Weg Gottes gehen. Da muss ich ehrlich sein. Manchmal bedeutet es, dass wir Spott ertragen müssen. Manchmal bedeutet es, dass wir die Beziehung zur Familie und zu manchen Freunden verlieren. Manchmal bedeutet es, dass wir Veränderungen in unserem Leben vornehmen müssen. Habe ich letzte Woche drüber geredet, ne? Ein Auftragsmörder, der Christ wird, der sollte seinen Job ändern oder so, ne? Nur als Beispiel. Aber eines kann ich euch versichern, was auch immer der Preis für in deinem Leben sein mag, es ist es wert, den Weg Gottes zu wählen. Wir sehen das bei den Weisen aus dem Morgenland. Als sie Herodes verließen und sich auf den Weg zu Jesus machten, da erschien ihnen wieder der Stern. Was auch immer es aus astronomischer Sicht war, was sie da sahen, es führte sie zu dem Ort, an dem Jesus war. Und als sie merkten, dass sie auf dem richtigen Weg waren, da schreibt Matthäus in Vers 10, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Das ist jetzt ein bisschen schwach wiedergegeben. Im Griechischen steht da wörtlich, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Also direkt doppelt gemoppelt, mindestens. Ihre Freude war überwältigend. Sie waren begeistert. Die Weisen, die hätten ihre Freude in vielen anderen Menschen oder Dingen suchen können. Sie hätten ihre Freude in ihrem materiellen Besitz suchen können, denn sie waren wahrscheinlich wirklich wohlhabend. Sie hätten ihre Freude in ihrem Wissen suchen können. Ich gehe davon aus, die waren wirklich intelligent. Sie hätten ihre Freude in ihrer Stellung als geschätzte Berater des Königs und ja, als Königsmacher suchen können. Aber sie entschieden sich dazu, Freude in der Gegenwart Jesu zu suchen. Und sie fanden sie. Sie freuten sich sehr mit großer Freude. Suchst du noch nach der Quelle der Freude? Suchst du in Menschen Status oder Besitz? Entscheide dich für Gottes Weg, denn die wahre Freude findest du nur da. Schon in Vers 2 haben wir gesehen, dass die Weisen sich entschieden hatten, Jesus anzubeten. Das ist der Grund, warum sie diese Reise nach Jerusalem überhaupt angetreten hatten. Und als sie bei Jesus ankamen, da taten sie genau das. Sie fielen vor ihm nieder und beteten ihn an. Sie warfen sich dabei nicht nur ehrfürchtig hin, sondern sie überreichten auch ihre Schätze. Vielleicht habt ihr schon Predigten über die Bedeutung der Geschenke gehört. Gold für einen König, Weihrauch für einen Priester und Myrrhe als Vorzeichen für seinen Tod. Und das sind wahrscheinlich zutreffende Beobachtungen. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist, dass diese Geschenke einfach total viel wert waren. Sie waren das Beste, was die Weisen zu bieten hatten. Es waren teure, aufopferungsvolle Gaben, die demonstrierten, welche Wertschätzung sie Jesus entgegenbrachten. Wenn wir den Weg Gottes gehen, dann beinhaltet er die Entscheidung, ihn anzubeten. Aber was bedeutet das heutzutage? Sollen wir ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe besorgen? Muss ich mein Räucherkerzchen immer anzünden? Sollen wir uns vor ihm niederwerfen? Nein. Schon letzte Woche haben wir gesehen, dass Anbetung etwas anderes ist. Anbetung besteht nicht darin, Gott wertvolle Geschenke zu kaufen. Anbetung bedeutet auch nicht, dass wir sonntags morgens hier zusammensitzen und Gottesdienst feiern. Und stattdessen besteht Anbetung darin, ihm unser Leben zu geben. Anbetung bedeutet, dass wir Jesus in unser Leben mit hineinnehmen und unseren ganz gewöhnlichen Alltag von seiner Liebe bestimmen lassen. Und dazu müssen wir uns entscheiden, wenn wir Gottes Weg gehen wollen. Aber nachdem sie Jesus angebetet hatten, standen die Weisen vor einer letzten, wichtigen und schließlich ultimativen Entscheidung. Der Entscheidung, wem sie gehorchen wollten. Herodes hatte ihnen befohlen, zu ihm zurückzukommen und ihm Jesu Aufenthaltsort zu verraten. Aber Gott hatte sie in einem Traum aufgefordert, genau das nicht zu tun. Wir haben jetzt schon mehrmals darüber geredet, dass es einfacher ist, Gott zu gehorchen, wenn wir eine unmittelbare Botschaft von einem Engel erhalten. Das wäre leichter, ne? Aber selbst dann ist eine solche Entscheidung nicht unbedingt einfach. Ein paar Verse später, in Matthäus 2, Vers 16, da lesen wir, dass Herodes wütend war, als er herausfand, dass er von den Weisen betrogen worden war. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Herodes war wütend. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass er seine Soldaten sandte, um nach ihnen zu suchen. Wir müssen bedenken, dass er ohne weiteres dazu bereit war, die Hinrichtung dieser Kinder, dieser Zweijährigen und drunter, in Bethlehem und Umgebung anzuordnen. Da kann man sich schon vorstellen, dass er auch kein Problem damit gehabt hätte, die Weisen zu töten, bei so einem brutalen Menschen. Die Entscheidung für den Weg Gottes kann Schwierigkeiten in unser Leben bringen. Hier bei uns in Deutschland bringt das unser Leben nicht in Gefahr. Das ist natürlich deutlich besser, als es bei den Weisen war. Aber wie gesagt, ist auch bei uns das Leben als Christ mit Kosten verbunden. Aber die gute Nachricht ist, dass die langfristigen Vorteile die kurzfristigen Kosten bei weitem überwiegen. Die Weisen aus dem Morgenland zeigen uns, was es bedeutet, den Weg Gottes zu wählen. Sie zeigen uns, dass es sich lohnt, ihn zu gehen. Und sie zeigen uns, dass wir das Dilemma des anderen Weges lösen können, indem wir eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für den Weg Gottes. Und so bleibt nur noch die Frage, welches der Weg Gottes ist. Und die Antwort darauf gibt uns Jesus selbst. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da habt ihr die Antwort. Jesus ist der Weg. Jesus selbst ist der Weg Gottes, der Weg zu Gott. Er kam als kleines Baby auf die Welt, geboren von einer Teenagermutter. Er lebte ein völlig sündloses Leben inmitten einer sündigen Welt. Er nahm Armut, Spott und Verfolgung auf sich. Und schließlich starb er den Tod an einem römischen Kreuz, um die Strafe für die Sünden anderer zu bezahlen. Auch für deine und meine. Und letztlich bewies er seine Macht über Sünde und Tod, indem er vom Tod auferstand. Weil Jesus dort am Kreuz gestorben ist, können wir unsere Sünden loswerden. Wir brauchen nicht mehr zu tun, als ihn darum zu bitten, sie uns wegzunehmen und unser Leben in seine Hand zu nehmen. Es ist nichts weiter als eine Entscheidung. Und so muss heute Morgen jeder von uns die Entscheidung treffen, welchen Weg er wählen wird. Wirst du dich für deinen eigenen Weg entscheiden, weil du denkst, dass du so mehr Kontrolle über dein Leben hast? Wirst du dich für deinen eigenen Weg entscheiden, weil er bequemer ist? Oder bist du stattdessen bereit, den Weg Gottes zu wählen? Einen Weg, der zwar vielleicht mit Kosten verbunden ist, aber letztlich zu ewiger Freude führt. Einen Weg, der Gehorsam erfordert, aber ewiges Leben mit sich bringt. Die Lösung des Dilemmas besteht in einer Entscheidung. Für welchen Weg entscheidest du dich? Amen.